dieses Gefühl auf dieser Demo war unbeschreiblich, wirklich. Also es war einerseits, waren alle, das war sehr bedrückend, alle waren traurig und gleichzeitig, wenn man so von der Bühne aus in die Menge geschaut hat, hat man gesehen, okay, wow, die Familie, die Angehörigen, gerade auch die Mutter von Lorenz steht nicht allein.
Ich war wahnsinnig lauffaul als Kind, bin's bis heute. Ein ganz weltliches Gegenargument zur Demo-Teilnahme, um ehrlich zu sein, ist ganz schön, ich laufe wahnsinnig ungerne.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann Sie nicht hören, können Sie lauter sprechen?
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Die sind alle schlauer als ich.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Hörschlecken müsste das noch lauter sein.
Bitte noch lauter, der Applaus damit, der Raum ist da so lauter.
Vielleicht müssen wir gerade ein bisschen noch lauter sein, durch die Straße gehen.
Das wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.
Wow, herzlich willkommen zur ersten regulären Podcast-Folge von Lauter Leute des Veto-Magazins. Ich freue mich so unglaublich, dabei zu sein. Ich bin Suraj und bin hier heute mit Suki. Wir sind das erste Tandem, das hier heute eine Podcast-Folge aufnehmen darf und ich freue mich unglaublich. Suki, wie geht es dir?
Hallöchen. Ach, weißt du, ich will nicht klagen. Ey, bei mir ist halt einfach immer so viel, ich habe halt einfach ein sehr unlangweiliges Leben und mir wachsen ständig mehrere Köpfe und ich habe mehrere Herzen und so, vielleicht bin ich so Oktopus oder sowas in echt. Ich weiß immer gar nicht, traue mich immer gar nicht loszulegen, ist aber erstmal alles in Ordnung soweit. Es sind jetzt keine schlimmen Katastrophen geschehen und aber auch schöne Dinge, ist alles immer gleichzeitig.
Also dir wird nie langweilig?
Ey, nie, ich weiß nicht, wann das letzte Mal mir langweilig war, also so. Und das ist jetzt nicht nur der Weltlage wegen, man traut sich ja nicht mehr zu sagen, Moment mal, schön ist, weil alles so schrecklich ist draußen. Ja. Also auch so in mir ist einfach immer tierisch viel los einfach. Da ist immer was los.
Krass.
Und du warst heute auch schon studieren, oder wie?
Ich war heute nicht studieren. Ich wollte tatsächlich in die Uni, hab's dann doch nicht mehr gemacht.
Okay.
Aber dafür morgen. Das Gegenargument, ja, ich war mit FreundInnen in der Mensa ein bisschen verquatscht und ja, passiert. Und okay. Ich war mega aufgeregt, weil jetzt gerade heute wurde das ja unsere erste Podcast-Folge, wo wir alle zu viert dabei waren, die Auftaktfolge veröffentlicht und da war ich einfach sehr nervös und aufgeregt und hat mich mega gefreut.
Und unsere Profs, jetzt habe ich mich schon einfach dazu gesetzt, gerade in deine Mensa. Also du warst in der Uni in der Mensa, aber nicht im Seminar, nicht im Hörsaal, nicht im Tutorium oder sonst wo.
Nein.
Aber und die Profs, die hast du hier gewunken aus der Entfernung.
Ja, also wir haben unterschiedliche, wir haben zwei Campusse, sagt man das so? Weiß ich nicht.
Campi, Campe, ich hatte nie Latein, Campen. Keine Ahnung.
Und da, wo die Mensa ist, da, wo ich in der Mensa war, ist tatsächlich nicht da, wo ich normalerweise Seminar habe. Deswegen konnte ich mich ruhig ruhig hingehen, ohne dass ich da irgendwie von meinen Professoren gesehen werde.
Gut. Ist ja auch eine Form von Arbeitsniederlegung dann kurzzeitig. Arbeitsverweigerung würde vielleicht einer sagen.
Uiuiui,
so viel Leistungslogik gleich wieder. Ah, aber ey, heute geht es ja auch um eine Form von, ist es auch Leistung? Aha, müssen wir auch drüber nachdenken. Wir haben nämlich letztes Mal in dieser Vierfach-Date, Speed-Dating, wie auch immer, Folge, wo wir quasi erstmal alle gemeinsam vors Mikrofon gerutscht sind, gab es einen Moment, wo Luna mich frug, welche Form von Protest irgendwie gerade die wichtigste sei oder was wir am meisten brauchen. Ich glaube, sie meinte wir als Gesellschaft. Und ich habe dann schnell gesagt, dass Demos nicht mein Ding sind und das andere Form von Protest und so weiter. Also genau, wir haben nämlich festgestellt, da wollen wir nochmal anknüpfen gleich zuerst, denn bei Lauter Leute soll es ja auch um Aktivismus gehen in der Ankündigung der jetzt der Folge. Ich weiß ja nicht, das machen wir unsere Zeitlichkeit hier offenbar. Also wir nehmen jetzt gerade diese nächste Folge auf, während die andere vor ein paar Minuten veröffentlicht wurde. Ist ja wurscht. Also ist ja auch nur, die Redaktionen sind ja auch nur Menschen, was soll das? Es ging um Protestform und ich frug mich, ob da, also wie viel Leistung sozusagen da auch drin steckt, ja. Weil es braucht ja irgendwie Aktivismus, es braucht ja irgendwie zivilgesellschaftliches Handeln. Wir können Politik nicht nur den Parlamenten überlassen, finde ich zumindest.
Gar kein Fall.
Die gesellschaftlichen Geschicke müssen von allen gestaltet werden. Und jetzt ist es ja so, dass wir bei Lauter Leute uns vorgenommen haben, wir gehen immer mit einem aktuellen Thema ran, arbeiten dann so ein bisschen grundlegender dazu rum, um am Ende zu gucken, was machen wir jetzt damit? Ja, was ist unsere, welche Handlung leiten wir daraus ab? Und wenn wir über Protest reden und über öffentlichen Protest reden, bist du natürlich ein hervorragend informierter Mensch, denn du bist im Kerngeschehen eines sehr wichtigen Protests in dieser Gesellschaft gerade.
Kann man das so sagen? Ich weiß ich nicht.
Ich sag's einfach.
Ich find's immer schwierig anzunehmen, tatsächlich, finde ich, aber.
Musst du mit leben jetzt?
Muss ich. es ist nicht nur ich. Es bin nicht nur ich, es sind auch so viele unterschiedliche Menschen dabei, die gerade auch jetzt im Kontext von Lorenz, der erschossen wurde in Oldenburg, sehr, sehr aktiv sind. Es sind die Freundinnen, es sind die Angehörigen, die Familie, die da so stark dabei ist. Und das ist ja jetzt mittlerweile ein Jahr hin. Lorenz hatte am 11. Mai jetzt auch, hätte er Geburtstag gehabt. Und das ist natürlich alles sehr, sehr krass. Und das ist auch eine Form von Protest, ne? Also wir haben Demos organisiert, wir waren auf der Straße, wir haben so viele Menschen mobilisiert, nicht nur hier in Oldenburg, sondern man kann schon sagen deutschlandweit, auch europaweit. Es gab auch Proteste in anderen europäischen Ländern und das finde ich auch sehr, sehr krass. Und wenn man sich so, wenn man sich das so anschaut nach einem Jahr, fragt man sich, okay, was ist davon eigentlich so geblieben? Was für eine Wirkung hat das gebracht, was haben wir genau erreicht? Und das ist ja immer sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht, um vielleicht nochmal konkret auf den Fall zu kommen, Lorenz wurde im April, am 20. April 2025 von der Polizei in Oldenburg erschossen, mit mehreren Schüssen von hinten. Davor gab es eine Auseinandersetzung vor einem Club, wo er nicht rein durfte und die Polizei wurde gerufen. Und ja, am selben Tag haben wir uns wirklich organisiert. Und ich finde, das ist so krass, weil ich habe ein Jahr, bevor Lorenz, ungefähr ein Jahr, bevor Lorenz erschossen wurde, habe ich seinen besten Kumpel kennengelernt. Und bis dato auch das erste und letzte Mal gesehen vor der Uni in Oldenburg. Und wir haben da direkt schon über unsere Erfahrung mit der Polizei gesprochen. Und ich finde das so krass, weil das zeigt einfach, das hat irgendwo einen Kontext. Ne? Das kommt nicht von ungefähr. Und ja, ein Jahr danach ruft er mich dann über Instagram an und sagt dann, dass sein Bruder, so nennt er ihn, sein Bruder erschossen wurde. Und so viele Menschen haben sich sehr, sehr schnell organisiert. Wir haben die Initiative gegründet am darauffolgenden Tag und sind ja so reingestartet, um das mal so als Rahmen zu setzen. Mich würde tatsächlich interessieren, Suki, wie hast du eigentlich von dem Fall von Lorenz mitbekommen?
Also auf jeden Fall über Social Media. Mhm. Und ich weiß aber nicht mehr genau, durch welche aktivistischen Kanäle, aber es ist völlig klar, aus so Traditionsmedien hätte ich das nicht mitgekriegt. Also zu sagen, ich wüsste nicht, welche Zeitung ich hätte abonnieren müssen, um das in der Kürze der Zeit irgendwie überhaupt übermittelt zu bekommen als Information, ja. Und genau, es kommt halt einfach wahnsinnig viel zusammen. Es kommt sozusagen der Rassismus, der quasi als Basis, auf dem alles stattfindet, das Racial Profiling, das auf dem Rassismus liegt sozusagen, die Exekutivmacht der Polizei, die Entgrenzte, die wiederum das sich zunutze macht, ja, also als Mittel. Und dann sozusagen das Ringen um die Deutungshoheit. Ja, wer hat's, was war berechtigt, was nicht. Und natürlich, wenn du sozusagen, wenn Gesetz und Ordnung diejenigen sind, die Täter sind, dann ist es da sozusagen der schwerste Gegner, den du haben kannst aus einer zivilen Perspektive, wenn diejenigen, die bestimmen, wie es läuft, diejenigen sind, die man darin entlarven muss, dass sie sich selbst widersprechen. Und zwar nicht nur in irgendeiner Theorie, sondern mit der Konsequenz, dass eine Person das Leben verloren hat, dass die Person getötet wurde. So. Und ich hatte totale Angst vor dieser, also vor dieser Debatte, weil das so, weil das immer so eine, ja genau, also wenn der Staat quasi der Täter ist, dann ist, glaube ich, die Ohnmacht auf Seiten der Betroffenen und der potenziell Betroffenen und der, also Angehörigen und derjenigen, die es auch schon einfach durch die Jahrzehnte oder ich weiß nicht, wie weit man in die Vergangenheit reisen will dafür, schon durchgemacht haben. Also diese, ja, ich glaube, mich ängstigt diese Wut auf eine Art im Sinne von, ich hoffe, dass das nicht, ich hoffe, dass es nicht ins Leere läuft. So, mich ängstigt sozusagen dieser Schritt beiseite der Staatsgewalt, die sagt, hier, lassen wir bitte an uns vorbeifließen, fühlen wir uns gar nicht von angesprochen. Ja. Und dann habt ihr euch aber so massiv aufgestellt und es gab diese Videos auch von dieser Bühne, habe ich die jungen Menschen, die sprachen. So, ich habe das, fand ich, also gerade auch wenn, und das ist natürlich, da kommt das Thema Adultismuskritik bei mir dann schnell natürlich zur Stelle, so, dass sehr junge Menschen sich mit sehr, sehr heftigen Fragen auseinandersetzen müssen und in einen Abgrund blicken müssen, der sie sowieso die ganze Zeit anschreit, ja, aber sozusagen Worte finden zu müssen. Und dann habe ich aber mitbekommen, wie sich das sozusagen formiert und ihr wirklich, also ich meine, der Begriff Empowerment ist an vielen Stellen sehr abgegriffen. Mhm. Aber wenn du sagst, wie schnell ihr euch da gefunden habt, dann und wie viel, also wie viel da zusammengewachsen ist auch, ja, das beruhigt mein kleines, eines meiner Oktopusherzen dann ein bisschen. Aber magst du mal erzählen, wie hat sich das formiert? Also wie sind sozusagen, wie gründet man denn so eine Initiative? Wie schnell meldet man da eine Demo an? Wie schnell wächst da was zusammen? Wie funktioniert so eine Kommunikation überhaupt in dem Moment? Ja, welche Tools nutzt ihr? In welcher Frequenz sprecht ihr miteinander? Wie ist das? Wie wird entschieden, wer sich um welchen Bereich kümmert und so? Welche Bereiche gibt es überhaupt?
Boah, ich finde, du hast gerade so viele Themen angerissen, so viele wichtige Sachen. Deutungshoheit zum Beispiel. Ich finde, die Polizei hat geschossen und wird aber nicht als Konfliktpartei betrachtet, sondern als eine vermeintlich neutrale Institution. Das finde ich immer so krass. So bestimmte Narrative wurden direkt gestreut, dass Lorenz irgendwie was gemacht haben soll, wie auch immer, um das zu rechtfertigen. Und für uns war aber ganz klar, ey, kein Mensch hat es verdient, durch die Polizei getötet zu werden. Wirklich kein Mensch. Und das ist aber vielen Menschen nicht bewusst. Sie wollen das immer irgendwie rechtfertigen mit irgendwelchen Sachen. Und also wie hat sich die Initiative zusammengefunden? Und das finde ich halt auch mega wichtig und auch im Vergleich zu anderen Fällen. Ne? Lorenz ist ja kein Einzelfall. Es gibt so viele Namen. Uri Jallo, Christi Schwundek, Lamine Touré, wir haben Mohamed Lamine Dramé. Wir haben so viele Namen. Und das, was ich aber bei Lorenz sehe, ist einerseits die Schnelligkeit. Also wir haben es geschafft, am selben Tag tatsächlich ein Video dazu zu posten in den sozialen Medien. Das Video habe ich gemacht, nachdem der beste Freund von Lorenz mich angeschrieben hat über Instagram und meinte, sein Bruder wurde erschossen. Haben wir sehr, sehr schnell gesprochen und ich meinte so, und er meinte zu mir, ey, es haben ihn Leute angerufen, die dort waren. Und er hat mir dann die Nummern von diesen Leuten weitergegeben und ich habe dann mit denen telefoniert und habe das dann abgeglichen mit den Sachen, die in der Zeitung schon veröffentlicht wurden. Und in der Zeitung wurde das Narrativ der Polizei direkt übernommen, unkritisch. Und das war dann für uns klar, ey, wir müssen dann Gegennarrativ natürlich dran setzen. Und das war die große Stärke, weil wir es geschafft haben, wirklich unmittelbar ein Gegennarrativ aufzubauen. Und Social Media hat da unglaublich viel geholfen. So, also der Freund von Lorenz hat mich angeschrieben, er hat aber auch andere AktivistInnen angeschrieben. Wir haben uns dann connected, weil Oldenburg ist nicht so groß. Wir kennen alle, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind. Und dann waren wir auch am darauffolgenden Tag tatsächlich auch bei den Angehörigen von Lorenz und haben erstmal zugehört. Na, was sind die Bedürfnisse? Was brauchst du jetzt konkret in dieser Zeit? Das war sehr, sehr emotional natürlich. Aber die Initiative hat es geschafft, das irgendwie zu sortieren, eine gewisse Struktur da reinzubringen, sich um AnwältInnen zu kümmern, die Demo anzumelden, eine Woche, glaube ich, danach, genau, am 25. Und das waren ja so, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr viele junge Menschen, die auf der Demo waren. Mhm. Und ich kann mich mega gut daran erinnern, als ich unterwegs war zur Demo, bin ich so die Straße lang gelaufen und dann kamen so wirklich 13-, 14-, 15-Jährige auf mich zu und meinten, wir waren noch nie auf einer Demo. Was machen wir da? Wie habt ihr Schilder? Habt ihr irgendwas? Wie gehen wir da klar? Wie geht das? Wie geht eine Demo? Das ist ja schon so, und da dachte ich so, krass, also wie du schon gesagt hast, diese jungen Menschen müssen sich so damit auseinandersetzen. Und es hat sie, ich denke, auch krass politisiert. Ne? Also das ist ja auch immer so eine Sache. Ich glaube, jeder hat so einen Moment, so ein Geschehnis, was einen politisiert hat, finde ich. Und ich glaube, bei sehr, sehr vielen in Oldenburg war das die Erschießung von Lorenz. Und wir haben versucht, diese ganzen jungen Menschen, die so gesehen in diesen Protesten, in diesen ganzen Organisieren, sag ich mal, keine Erfahrung haben, versuchen mit einzubinden und ihnen gleichzeitig Raum zu lassen, um zu trauern. Na, das ist ja auch so eine Sache. Also sie mussten ja direkt in diesen Kampf rein, weil sie wussten, gerade die Angehörigen und die engsten Freunde von Lorenz, weil sie wussten, wenn wir selber nichts tun, wird das alles sowieso nichts. Wird das komplett zerredet und so weiter und so fort. Und das ist ja genau auch passiert. Aber der Unterschied war, dass wir ein Gegennarrativ geschafft haben, irgendwie aufzubauen. Wir sind immer noch laut. Also im Vergleich zu anderen Initiativen, will ich immer sagen, haben wir es geschafft, dennoch nach einem Jahr immer noch Aufmerksamkeit auf diesen Fall zu haben, auch bei den Protesten zu haben, bei den Demos zu haben, dass JournalistInnen dabei sind und so weiter. Das ist einfach unglaublich wichtig. Aber Keypunkt war, wir haben Social Media genutzt und wir haben bestehende Netzwerke genutzt von AktivistInnen, die schon Erfahrung haben. Das waren so zwei Sachen. Schnelligkeit, Social Media und Netzwerke von AktivistInnen, die schon dabei waren, die schon Arbeit geleistet haben in Oldenburg und Erfahrung mitgebracht haben einfach, würde ich sagen.
Okay, das heißt, ihr seid auf deren Schultern gestiegen und kannst du nennen, also was für Initiativen, was für Strukturen, wäre das so ein Shoutout-Moment jetzt vielleicht
Shoutout,
gerade? Yeah. Oder ist es was, was ihr sozusagen gerade nicht öffentlich macht? Das kann ja auch eine Strategie sein zu sagen, dass man bestimmte Strukturen eben nicht benennt, um die vielleicht auch nicht zu gefährden, irgendwie öffentlich zu machen und so weiter. Wie habt ihr
das? Also es sind vereinzelt AktivistInnen dabei, die auch schon aktivistische Arbeit davor schon gemacht haben, beispielsweise von United Against Racism aus Oldenburg oder von Penager, das ist eine bundesweite Beratungsstelle oder Online-Beratungsstelle für Geflüchtete, die wirklich sehr, sehr krasse Arbeit machen, die sich auch damit gut auskennt, wie man Menschen organisiert, die Netzwerke haben, die ihre Expertise einfach da reingesteckt haben und ohne diese vielen unterschiedlichen Expertisen, die man mitbringt, hätten wir das nicht geschafft. Auch bei den Demos, die ganzen Bühnen, die Bühnentechnik. Wir haben Leute dabei, die sich damit auskennen, die Bühnen aufgebaut haben, die die Technik mitgebracht haben, die das alles unterstützt haben. Und ohne wäre das wirklich sehr, sehr schwierig gewesen. Deswegen an dieser Stelle Shoutout an die ganzen Menschen in Oldenburg, die da massiv dabei beteiligt waren, dass all das so zustande gekommen ist und wir eine Stimme für Lorenz sein konnten und sind in dieser sehr schwierigen Gesellschaft einfach.
Was ich mich frage, ist, wie ist das, also ihr habt jetzt sozusagen ganz viel Fachexpertise rundum, du sagst quasi Infrastruktur, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Technik und so solche organisatorischen / inhaltlichen Dinge. Aber wenn du sagst, dass ihr auch Raum geben musstet, natürlich für die Trauer. Also das ist natürlich das sind ja völlig unterschiedliche Sprachen, weißt du? Also man kann sozusagen, wie geht eine Kampagnenarbeit und wie melde ich eine Demo an? Das ist quasi ein und derselbe, also dieselbe Lingo. Aber wenn du wenn du quasi funktionieren musst und du hast irgendwie Abgabefristen und du musst bis dann und dann das geklärt haben und da steht dir irgendwie eine Uhr am Nacken und ein Kalender so, Und gleichzeitig hat aber Trauer ja eine völlig andere Zeitrechnung und eine völlig andere, höchst individuellen Ausdruck auch und fordert von Menschen ganz andere Sachen. Hattet ihr auch Leute, also hattet ihr sowas irgendwie wie eine psychologischen Support an irgendeiner Stelle? Kannst du dazu was sagen? Also weil, wenn jetzt einfach jemand wegbricht und nicht mehr sprechen kann mittendrin oder so, weißt du, weil es einfach zu viel ist, weil ja sozusagen, es ist natürlich jetzt erstmal eine Person, aber wie du schon genannt hast, wir reden hier von Strukturen und wir reden ja auch, wenn wir von Rassismus reden, reden wir auch eher über Jahrhunderte. Und das kann sich ja dann auch sozusagen immer wieder Bahn brechen und ja, sozusagen in diesen Momenten einfach durch die Menschen durchwehen, so, ne? Und also sozusagen diese Hochfunktionalität auf der einen Seite, aber diese völlige Unberechenbarkeit von Trauer, habt ihr das irgendwie, wie habt ihr das zusammengezwirbelt?
Es war immer, glaube ich, schwierig. Wir haben versucht, oder wir haben in Oldenburg so einen Trauerraum tatsächlich organisiert gehabt, für Leute, für Menschen, die einfach Bedarf hatten, darüber zu sprechen. Und das, was ich gerade bei den engsten Freunden von Lorenz gesehen habe, ist, dass die sich auch untereinander viel dann ausgetauscht haben, viel getroffen haben, um darüber zu sprechen und sich so gegenseitig irgendwie geholfen haben. Ich fand aber auch, dass gerade in Bezug auf den Trauerraum, das haben wir auch in Zusammenarbeit mit der Kirche in Oldenburg organisiert gehabt, fand ich, das gibt's jetzt nicht mehr. Da hatten wir wenig Unterstützung beispielsweise von der Stadt einfach. Und das kann nicht sein. Also das kann nicht sein, dass ein junger Mensch in Oldenburg erschossen wird und so gesehen keine langfristigen Räume zum Trauern angeboten werden. So, aber wir hatten unterschiedliche Gruppen, Untergruppen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und Gruppen, die sich für die Demo, mit der Demo auseinandergesetzt haben. Gruppen, die sich auch über eine strategische Auseinandersetzung, ne, über politische Forderungen und so weiter gesprochen haben und natürlich dann eine Demo auch für Trauern und für die Trauerräume. Das waren schon unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Schwerpunkte hatten und das ist mega wichtig, aber gleichzeitig war das uns sehr, sehr wichtig, auch immer alles mit der Familie abzusprechen. Also das haben wir auch immer gemacht, ne? Wir haben nie irgendwas gemacht, wo die Familie so gesehen nicht damit einverstanden war. Weil es uns einfach wichtig war, irgendwie ein Sprachrohr der Familie zu sein, beziehungsweise ihnen eine Bühne zu bieten, ihnen einen Raum zu öffnen, wo sie, sag ich mal, ihre Themen da, wo sie das selbst gestalten können und nicht das irgendwie, selbst da zu viel Raum einzunehmen und so. Das ist halt immer schwierig, weil die sind natürlich auch selber in der müssen Zeit haben, um zu trauern. Manche wollen auch nicht sprechen, manche können auch nicht sprechen.
Ja.
Und das muss man halt, muss man immer wieder auf die zugehen und sagen, okay, wollt ihr, wenn nicht, dann übernehmen wir das, aber immer auch diese Tür zu öffnen und zu sagen, ey, wenn ihr sprechen wollt, ne, dann gerne, ne? Also die Tür ist immer offen, macht gerne, wie ihr wollt. Wir versuchen einfach hier nur euch zu unterstützen. Genau. Aber wir haben jetzt länger über Lorenz gesprochen. Du hast schon gesagt, dass du noch nie, also oder warst du schon mal auf einer Demo eigentlich?
Ich war vor vielen Demos schon, ja.
Ja, aber hat dir nicht gefallen?
Warte, ganz kurz, der Bogen ist mir zu hart. Wir müssen lass uns ein bisschen sanfter abbiegen, bitte, Sudat. Nein, also okay, also meine Frage wäre, versuch das überzuleiten, war das die richtige Form, die ihr gewählt habt? Und bleibt ihr dabei oder was ist der Plan? Also oder ergänzt sich das noch irgendwie? Also wenn wir über Protest sprechen und sagen öffentlichen Protest, also wir haben einen öffentlichen Protest gegen rassistische Polizeigewalt, wenn ich es so runterbrechen darf, anlässlich einer konkreten Tötung mit Rückgriff auf diverse Fälle im deutschsprachigen Raum und quasi das, was irgendwie historisch an Rassismus sozusagen alles vorbereitet hat, wenn man so will, ist der öffentliche Protest plus der Trauerraum plus die Öffentlichkeit, also die mediale Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und klassische Medien, sag ich mal traditionelle Medien, war das die richtige Form? Was wünschst du dir noch? Oder ist noch andere Formen von Protest dran ergänzend hinzugekommen, über die du gestaunt hast? Oder wie hat sich das weiterentwickelt? Also von dieser Gedenkveranstaltung, dieser Gedenkdemo, dem Protest, wie Welche Wege hat es noch genommen?
Also die Frage würde ich tatsächlich, wenn ich die beantwortet habe, wieder zurück an dich spiegeln. Weil, also wenn ich so darüber nachdenke, frage ich mich so, okay, was hätten wir denn sonst machen sollen? Das ist eher die Frage, die ich mir gerade so stelle. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war das auf jeden Fall das Richtige, versuchen, Menschen auf die Straße zu bringen und Menschen zu mobilisieren. Weil als ich auf dieser Demo war, ich habe so eine, also dieses Gefühl auf dieser Demo war unbeschreiblich, wirklich. Also es war einerseits, waren alle, das war sehr bedrückend, alle waren traurig und gleichzeitig, wenn man so von der Bühne aus in die Menge geschaut hat, hat man gesehen, okay, wow, die Familie, die Angehörigen, gerade auch die Mutter von Lorenz steht nicht allein. Da sind so viele Menschen, die für ihn gerade auf die Straße gehen und für ihn laut sind. Und das war, glaube ich, für sie, für die Angehörigen, für die Freundinnen von Lorenz ein unglaublich wichtiger Moment, damit sie wissen, dass sie nicht damit alleine stehen einfach. Abgesehen davon ist es natürlich, können Demonstrationen auch politischen Druck auslösen. Und das haben wir auch gemerkt, dass ich sage immer, wenn es keinen Gegenwind gibt, dann macht ihr irgendwas falsch. Also und da haben wir schon gemerkt, dass da massiv Gegenwind auch gekommen ist von Seiten der Polizei, der Polizeigewerkschaft, von Seiten auch der Stadt leider, also auch politischen VerantwortungsträgerInnen, auch der Innenministerin Daniela Behrens und so weiter und so fort. Also das war schon, also Widerstand kam, weil wir so laut waren, Gegenwind kam, weil wir so laut waren. Und ich frage mich, also ich hätte das genauso wieder gemacht, sage ich mal so. Es kann aber auch daran liegen, weil ich nicht so krass darin, also da drinne bin, welche anderen Protestformen es noch so gibt. Und deswegen will ich das tatsächlich so den Ball jetzt wieder zu dir schieben und dich fragen, was du so, also was du für Protestformen für dich selbst auch so gefunden hast. Weil für mich war das in den letzten Jahren wirklich Demos, ne? Okay. Also in den letzten Jahren wirklich Demos, weil ich immer auf Demonstrationen mit Menschen zusammengekommen bin, die ähnliche Ansichten hatten, wo wir uns auch austauschen können und so weiter und so fort. Und das hat, also das hat mir schon, das gab mir schon oft sehr, sehr viel Kraft. Und ich, mich würde interessieren, wie es bei dir ist.
Du bist ja auch im Widersetzen-Kontext aktiv, ja, muss man dazu sagen. Also noch mehr Demo und da ist es ja dann auch schon Blockade vielleicht, oder?
Ja.
Sag noch mal kurz also, drei Sätze zu Widersetzen bei der Gelegenheit und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt.
Also Widersetzen ist ein Bündnis und wir organisieren immer wieder Proteste zu den AfD-Parteitagen. Ich war in Gießen das erste Mal dabei, habe für Widersetzen auch als bin als für Widersetzen als Bundessprecher aufgetreten und wir haben die Straßen zu dem Veranstaltungsort blockiert, wo sich die faschistische AfD-Jugend gründen wollte und haben es geschafft, das Ganze für 2,5 Stunden zu verzögern, was auch schon ein Riesenerfolg ist. Wir arbeiten uns immer hoch. Und am Ende oder hoffen dann, dass sie irgendwann komplett den AfD-Parteitag so gesehen blockieren können. Und der nächste ist ja jetzt auch in Erfurt am 4.7. Also ich bin da auch sehr, sehr gehypt und ich bin mir sicher, dass da sehr, sehr viele Menschen kommen werden.
4.7. gleich in Kalender einschränken. Ich möchte die Stifte kritzeln hören auf Papier. 4.7. Erfurt, ja. Tja, also 2,5 Stunden, ne? Das ist ja, klingt mir, was sind 2,5 Stunden? Das macht auf einem Parteitag viel aus.
Das macht viel aus.
Ja, aber was für Aufwände sozusagen betrieben werden müssen, um sich mit so, ja, im Prinzip in Minuten kalkulieren zu können. Das ist schon abgefahren, was Zeit bedeutet an der Stelle. Also meine erste Demo-Erfahrung war in meiner Kindheit irgendwann, ich weiß gar nicht genau, irgendwie Ende der 80er Jahre, also meine Eltern sind ja 86 nach West-Berlin aus der DDR abgehauen. Und waren dann und durften dann ja öffentlich protestieren. Vorher war ja, also ne, meine Familie hat sozusagen Repression durch die Stasi, durch die Staatssicherheit in der DDR erfahren. Mein Vater war ja auch im Gefängnis und so als politischer Gefangener, weil er den Dienst an der Waffe verweigert hat. Das ganze Wiedereinführung der Wehrpflichtsthema ist bei mir riesen, also die Alarmglocken sind
laut. Mega, mega interessantes Thema gerade
ja,
auch.
Ja, das ist nochmal ganz eigen so, aber das vielleicht darum müssen wir uns vielleicht auch nochmal im Podcast kümmern. Genau, deswegen für die war halt dann sozusagen im Westen, also im West-Berlin, ja immer noch im Osten Deutschlands, aber im Westteil der Stadt, das glaube ich ein wichtiges Thema, dass die endlich öffentlich auf der Straße demonstrieren durften, ohne Angst zu haben, irgendwie kurz- oder mittel- oder langfristig inhaftiert zu werden. So, ne? Also genau. Das war auf jeden Fall für die, glaube ich, so eine Art Befreiungsschlag. Und dann gab es, was war Ende der 80er Jahre so Thema? Ging es irgendwie um irgendwelche Volkszählungen und irgendwelche Staatsbesuche von irgendwelchen rechten Politikern? Oder es ging um, was weiß ich, Ausbau von atomaren, irgendwelchen Lagern und Endlagern und was weiß ich, Aufrüstung im Sinne der militärischen, also noch mit, quasi in der Zeit des Kalten Krieges und so weiter. Das sind, glaube ich, also vor allen Dingen viel Anti-Atom und Antimilitarismus müssen so die Themen gewesen sein zu der Zeit. Und ich war halt noch einfach richtig klein. Ich war wahnsinnig lauffaul als Kind, bin es bis heute. Ein ganz weltliches Gegenargument zur Demo-Teilnahme, um ehrlich zu sein, ist ganz schön, ich laufe wahnsinnig ungerne. Und das ist eine freiwillige Entscheidung. Mein Problem mit Demos ist sozusagen von da ausgehend, das ist natürlich ein bisschen schmutzige Überleitung, aber tatsächlich sind Demos für mich an ganz vielen Stellen noch, so wie ich es mitbekomme, aus so inklusionsaktivistischen Kontexten oft wenig inklusiv. So, das, also meine Lauffaulheit ist das der blanke privilegierte Luxus dagegen. Aber ich bin oft tatsächlich, und das ist dann weniger eine Frage vom Bock oder nicht Bock, sondern einfach sensorisch wahnsinnig überreizt. So. Also mich machen viele Menschen um mich rum ganz schnell sehr nervös. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich habe einfach nur noch so ein Flimmer. Ich habe so ein Flirren. Ich habe so ein Flirren auf Demos. Ja. Ich war dann in meiner Jugend, als ich so ein bisschen mich durch die Antifa probiert habe, mal auf einer Rekrutenvereidigung, also auf dem Gegenprotest zur Rekrutenvereidigung, da sind wir wieder bei der Bundeswehr. Es muss so 97, 98 oder so gewesen sein. Da hatte ich noch richtig Kleen. Und da war ich, war das vorm Rathaus oder im Bendlerblock oder nee, der Bendlerblock wurde, glaube ich, später erst zur Rekrutenvereidigung von der Bundeswehr genutzt. Da muss es vom Roten Rathaus in Berlin gewesen sein oder so, Spandauer Straße, ja, ich weiß nicht was. Jedenfalls, ich war 14, meine ich. Und das Ding war nämlich, wurde mir der Arm gebrochen auf der Demo. Ich bin in so einer Rangelei gelandet und der Cop hat irgend so einen Typen von mir geschubst, habe ich noch vor Augen. Und dieser Mann, der geschubst wurde, flog auf mich drauf. Und ich bin halt auf dem Asphalt geknallt und war dann halt, es war der erste Feriendienstag oder so, meine ich, in den Sommerferien und war dann einfach 6 Wochen eingegipst. War nicht so geil. Und da war irgendwie so, also jetzt bin ich schon mal hier, jetzt wird mir auch noch was kaputt gemacht. Genau, und also es ist laut, es ist viel, also alles das, was eigentlich für ganz viele Leute ganz gut ist, ist für mich einfach überhaupt nichts. Ich bin ganz schnell überfordert, ich will weg, mir ist heiß, mir ist kalt, ich muss pullern, alles ist scheiße. Ich habe meine Leute verloren.
Krass.
Es geht nicht, ich fühle mich wahnsinnig unwohl. Ich glaube, rund um die Inhaftierung von Tumash Salehi, dem iranischen Rapper, war ich jetzt, also vorletztes Jahr, immer wieder auf Demos in Berlin, aber ich bin nach einer halben Stunde einfach fertig mit den Nerven. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob jetzt gesottene Demogängerin da sitzen und sagen, was ist mit dir, Alter? So, plus, was bei mir wirklich noch dazu kommt, man darf es nicht unterschätzen, ist, ich bin Mutter. So, wenn ich irgendwo in den Kessel gerate und Pfeffer in den Augen habe, ich muss halt irgendwie nach Hause kommen und mich um meine Familie kümmern.
Ich finde das sehr, sehr interessant. Also das ist tatsächlich für mich eine neue Perspektive, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Die Frage ist aber, wie kann man denn jetzt Demos inklusiver gestalten? Also weil, oder kann man Demos überhaupt inklusiver gestalten für Menschen, die für denen das vielleicht zu viel ist? Ne? Also ich kann mir das natürlich, so Reizüberflutung, natürlich, das ist, kann ich mir mega irgendwo auch, also voll verständlich, ne, weil es einfach viel zu viel ist. Aber denkst du, dass man Demos in der Hinsicht inklusiver gestalten kann oder andere Formen der Proteste nutzen muss, um andere Menschen auch oder mehr Menschen mitnehmen zu können?
Also ich will auf gar keinen Fall die Demo an sich kleinreden. Ne? Mhm. Also die Öffentlichkeit sozusagen abseits der Digitalität ist natürlich einfach, hat nicht ohne Grund so eine lange Tradition. Ne? Mhm. Bei Demos geht es ja darum, erstmal irgendwie ein Thema zu setzen und eine Öffentlichkeit zu schaffen, um dann sozusagen zu argumentieren, inhaltlich zu argumentieren, zu überzeugen über Redebeiträge, über Schilder und so weiter, über auch zum Beispiel die Frage, wo geht eine Route lang, ist ja auch eine Frage, ja, also sagen Sie, da kann man ja auch inhaltlich quasi sich durch den öffentlichen Raum bewegen, um dann halt, wie noch immer man in welcher Form überzeugen will, um dann quasi im dritten Schritt diejenigen, die EntscheiderInnen sind oder die Machthabenden oder diejenigen, die quasi das ausüben, wogegen man sich richtet, irgendwie in eine Situation zu bringen, sich zu verhalten zu der gesamten Sache. Natürlich bestenfalls im Sinne des Anliegens. Und manchmal sind es halt eben PolitikerInnen und manchmal sind es aber auch, keine Ahnung, Cis-Männer. Manchmal sind es, es ist die Gesellschaft an sich. Wenn es um Klimafragen geht, sind wir auch irgendwie alle gefragt oder den Druck ausüben auf, keine Ahnung, Politik und Wirtschaft dann eben zum Beispiel und so weiter. Also die Demo an sich ist total wichtig und ich bin immer dankbar und froh, wenn ich mitkriege, dass sich Proteste, öffentlicher Protest irgendwie regt und das halt irgendwie nicht nur quasi in Nullen und Einsen entlang oder in einer digitalen Welt passiert, sondern wirklich draußen und es ist sichtbar und hörbar. Aber ich glaube, dass tatsächlich, also es sind viele Faktoren, die es schwierig machen für Menschen. Also zum Beispiel, wenn Alkohol oder andere Dinge konsumiert werden, wird es schwierig, ja, sozusagen. Das ist für viele Menschen, also ich kann, das ist bei mir auch ein Punkt, ich bin ja seit vielen Jahren, lebe ich ja alkoholfrei und
ich trinke auch kein Alkohol, deswegen kann ich das voll gut verstehen, so besoffene junge Menschen oder auf Männer Demo. Oder, nee.
Mm-mm. Ganz schwierig, ja. Und dann lassen wir die Sonne von oben ordentlich raufkommen, dann wird nochmal nachgegoren im Inneren sozusagen. Nicht gut. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, glaube ich, wenn man sagt, ey, man einigt sich darauf, Leute, lasst uns doch bitte einfach das nüchtern machen, weil wir viel besser aufeinander aufpassen können. Das wäre so ein Punkt, glaube ich, für eine grundsätzliche sozusagen. Das Zweite ist, wenn eine Demo groß genug ist, dass man Blöcke machen kann, kann man ja auch gucken, wer steht wo, wer läuft mit wem. Man kann das inhaltlich sortieren, man kann es aber auch nach Fragen von, keine Ahnung, quasi sensorischen oder neurodiversen Aspekten oder so irgendwie abfangen. Also es ist irgendwie klar, dass bestimmte Leute müssen halt nicht direkt hinterm Lautiwagen sein, weil es ist einfach denen zu doll, die sind weiter hinten besser aufgehoben, ja. Eine Routenplanung ist zum Beispiel auch eine wichtige Frage. Also sozusagen, wie Barriere reduziert ist der Weg? Also wo müssen wir lang, ja? Wie ist es auch zum Beispiel mit also überhaupt, wie lang ist die Strecke, ist auch so ein Ding. Es gibt Demos, die sind dann unwahrscheinlich lang und es hört gar nicht auf. Ich habe 2011 mal eine Demo mitorganisiert, den ersten Slutwalk in Deutschland. Also es war so eine Demo gegen sexualisierte Gewalt, patriarchale sexualisierte Gewalt. Und wir haben diese Demo viel zu lang gemacht und es war irgendwie Anfang August und es war so heiß. Alter, es war so heiß. Und wir hatten, also ich glaube, das sind auch echt, ich weiß nicht, wir waren so mit dem Inhalt beschäftigt, dass wir überhaupt nicht mehr an bestimmte Sachen gedacht haben. So gibt's, wer hat eigentlich jetzt wo Wasser? Kommen wir an ausreichend Spätis vorbei, damit man nach Wasser kaufen kann oder so, ja. Oder auch, es gibt zum Beispiel auch so Barrierereduktion, also ich glaube auch sogar eine App oder so, zumindest eine Website, wo man so klassische Demo-Routen abfragen kann nach, wie barriereduziert sind die im Sinne von, was sind nicht, abgesenkte Bordsteine, funktionierende Aufzüge, rollstuhlgerechte Toiletten und so weiter an öffentlichen Orten und so. Das sind ja auch dann Dinge, die mitgedacht werden können, ja.
Also ich finde das. Ja.
Und warte, noch ein ganz wichtiger Punkt, und das ist ja, was mir quasi so sehr ich diesen Podcast jetzt schon liebe, so sehr liegt mir das ganze Thema Lautsein auch im Magen, als jemand, die sich ja mit Gebärdensprachen und tauben Communities befasst. Also es ist für taube Leute zum Beispiel echt wahnsinnig witzlos zu sehen, dass da vorne jemand redet und der Inhalt wird nicht übermittelt. Ja. Oh. Und das gilt ja nicht nur für also eine Übersetzung deutsche Lautsprache, deutsche Gebärdensprache, sondern natürlich auch in andere Sprachen.
Boah, also ich finde das mega, mega interessant und das ist diese inklusive Demos. Um ehrlich zu sein, ich habe so nicht darüber nachgedacht, muss ich sagen. Also bei unseren Demos war das, waren auch natürlich Menschen dabei, die zum Beispiel im Rollstuhl saßen. Ich habe aber jetzt keine Menschen, ich weiß nicht von Menschen, die irgendwie darauf angewiesen waren, dass es irgendwie übersetzt wird, also Gebärdensprache und so weiter und so fort. Aber ich finde das, ich glaube, darüber muss man eigentlich mehr sprechen und mehr reden und auch sich damit auseinandersetzen, wenn man Demos organisiert. So, deswegen, also das nehme ich auf jeden Fall mit, das habe ich mir aufgeschrieben. Das ist eine wirklich sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Du hast vorhin Alkohol ins Spiel gebracht. Mhm. Und das hat, ich habe dann direkt an den 1. Mai gedacht. So, ja. Irgendwie, weil für mich, ich habe wirklich ohne Spaß, ne? Als ich gesehen habe am 1. Mai, ich war zu Hause, glaube ich sogar, weil ich Uni-Sachen machen musste. Und dann habe ich in Instagram so gescrollt und habe gesehen, boah, in Berlin geht's ja richtig ab. Also da sind ja alle irgendwie am Saufen und die Proteste sind ja so mega groß und so und auch sehr, sehr viele junge Menschen dabei. Und ich habe mich dann gefragt, so, seit wann ist der 1. Mai eigentlich eine Saufveranstaltung? So, und wieso, wer ist da und würden diese Menschen auch kommen, wenn es nicht nur ich weiß, es geht natürlich nicht nur um Saufen, ne? Also ich hoffe auch, dass die Menschen, die da hingegangen sind, nicht nur für die Konzerte da hingegangen sind oder ne? Aber ich habe mich da schon gefragt, ob das jetzt, ist das jetzt noch Protest oder was ist das genau? Wie siehst du da drauf?
Ah, ja, also ich bin leider echt nicht weit vom Dogmatismus entfernt, wenn es ums Thema Alkohol geht, einfach weil ich selber in meiner Vergangenheit auch echt mehr gesoffen habe, als für alle gut war. So. Mhm. Und ich habe mich da quasi rückwirkend so hart drauf sensibilisiert, dass ich das gar nicht mehr kann. Also ich kann das einfach betrunkene Leute, ich komme nicht klar. So. Also ich werde wirklich, da werden die Fäden ganz dünn bei mir. Ja. Natürlich ist es, ich glaube, das ist natürlich, es gibt eine Eventisierung von Demonstrationen, müssen wir uns einfach klar machen. Und natürlich, also keine Ahnung, es gab ja dann zum Beispiel, ich weiß jetzt auch gar nicht auf welchem Platz, weil ich bin ja auch gar nicht mehr in Berlin, schon lange nicht mehr, bin ja in Brandenburg und war jetzt auch bei der am 1. Mai dann nicht dabei. Ich weiß gar nicht, also Kreuzberg hat ja halt einfach so ein paar Spots, ein paar Plätze, wo dann üblicherweise stattfindet. Und es gab ja dieses Jahr auch echt großes Konzert, unter anderem mit Iggy Mel. Was total nice ist, wenn die Bock hat, irgendwie so einen Tag zu supporten, aber die Kritik war ja, dass sie quasi die Leute von der Demo abgezogen hat mit ihrer Popularität. Oder sagen wir mal dem Sensationalismus, der mit ihrer Popularität einhergeht. Die Leute wollen halt gucken kommen, wisst ihr, wie macht die das und so. Und dass dann das, also ich weiß nicht, ob das den Demozug geschwächt hat, ob da jetzt wirklich auch Leute sich anders entschieden hätten, wenn es da nicht so ein nices Line-up gegeben hätte. Mhm. Ich weiß, ich bin sicherlich auch noch mehr Bands aufgetreten. Ich weiß nicht genau, jetzt mir aufschreiben müssen. Ich habe auch noch im Nachgang ein Statement gelesen von einer Band, die meinte, ey, nee, hätten wir gewusst, dass wir das quasi, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit ein bisschen ableiten, denn hätten wir das so nicht gemacht. Dann hätten wir nicht parallel zur Demo gespielt, sondern irgendwie vorher, nachher, anderer Tag. Irgendwas, also da gab es auf jeden Fall auch ein Denken seitens der Artists, die aufgetreten sind. Na klar ist es geil, Alter, wenn du da als Band irgendwie gebucht wirst und weißt, guck mal, an dem Tag gesehen zu werden, dass man quasi gerade Bands, die jetzt nicht schon seit 30 Jahren irgendwie politische Mucke machen, sondern sie sich das gerade erst erarbeiten, ist natürlich voll die Ehre, wenn man irgendwie jetzt irgendwie von einer Demo-Orga für eine, also oder für quasi Veranstaltungsorganisation gefragt wird, ob man da spielen will und so weiter, gerade wenn dann irgendwie auch noch andere große Namen mit auf dem Line-Up stehen, dann sagst du natürlich nicht nein, ist ja klar, ne? Also man darf nicht vergessen, also natürlich machen wir das alle für die Sache, aber wir machen es natürlich auch, weil wir das irgendwie geil finden, auf der Bühne zu stehen, sonst würden wir das ja nicht machen. Mhm. Und wir sehen, es ist natürlich auch eine Form von Kapital, zu sagen zu können, ich habe hier irgendwie 2026, ich habe mir erst Mail gespielt, mitten in Kreuzberg, war ein riesen Ding damals, ja. War so riesig, dass Leute da auch hinten weggekippt sind und dass das Sicherheitskonzept nicht so geil war und so weiter und so fort. Ja. Also es gab jetzt irgendwie keine Massenpanik und jetzt irgendwie riesen Sanitätseinsätze und so, aber war schon auf jeden Fall doll, so wie man es vereinzelt gelesen hat. Ja, und die Leute auf der Demo fanden es natürlich eher ungeil, dass das sozusagen parallel lief und haben sich dann waren dann so fair, nicht den Artist die Schuld zu geben, zu sagen, hey, seid ihr kacke, warum spielt ihr, wenn wir hier demonstrieren, sondern zu sagen, ey, liebe Veranstaltenden, so funktioniert das nicht, das müssen wir anders takten, da müssen wir nacheinander laufen und nicht parallel. Ja. Und aber man hat es ja, also was ich zum Beispiel total schräg fand, war, erinnerst du dich an dieses Geheimtreffen von so CDUlern, AfDlern, Identitären und anderen in Potsdam im Ende 23. Mhm. Und das kam mir dann durch Korrektivrecherchen Anfang 24 sozusagen an die Öffentlichkeit. Und dann gab es ja auch plötzlich im Januar, Februar ganz viele Demos. Ja. Und da bundesweit, und die waren riesengroß und alle waren da und alle haben sich ihr kleines Schildchen gemalt und man ist dann Sonntag mit der Familie dahin und hat dann da demonstriert. Und ich war, glaube ich, einer von denen, und aber auch wirklich, ich war dann mit einem Freund verabredet und wir haben uns nicht gefunden, weil das Handynetz war komplett weg, weil einfach zu viele Menschen da waren. Gut für die Sache, aber die Frage ist ein bisschen, haben wir jetzt, wo war denn der Effekt? Also wenn dann am Ende irgendwie, weißt du, so Regierungspolitiker, und das war ja noch Ampelzeiten, plötzlich auch ihr Selfie von der Demo verschicken. Und
boah, das fand ich so ätzend.
Jungs, ihr seid mit in dem gleichen, ihr seid in dem gleichen Sumpf unterwegs. Wieso seid ihr jetzt eigentlich hier? Geht mal eurer Arbeit nach und macht mal keine Kack-Koalition und haltet euch mal bitte an eure, haltet euch mal an eure Inhalte eigentlich so, verstehe ich nicht. Also zu sagen, wenn quasi das, und das ist ja eh auch quasi, wird ja so progressiven Kontexten eh immer unterstellt, dass man das auch einfach viel macht für die moralische Überlegenheit, für den Fame, wenn man sich gut fühlt, so Virtue Signaling, diese ganzen performativen Vorwürfe, die damit einhergehen und so, ist natürlich quasi als rechte Kampffloskel leicht ausgesprochen. Aber manchmal frage ich mich auch, wo sind die bei den anderen Themen, bei den anderen Demos oder so, ja.
Also ich finde Potsdam und so, das war tatsächlich im Februar 25, das war meine erste Demo, wo ich überhaupt gesprochen habe, by the way. Und das war gar nicht so lange her. Nee, 25? Nee, 24 war das. 24, genau, Februar 24, wo ich da das erste Mal auf einer Demo gesprochen habe. Und das war wirklich unglaublich. Aber in Bersenbrück, da wo ich herkomme, eher dörfliche Struktur, 1000 Leute auf der Demo, Menschen, die geweint haben. Ich war die einzige Person, die irgendwie Rassismus-Erfahrungen gemacht hat und gesprochen hat auf der Bühne. Ne? Und alle so, boah, wir wussten nicht, wie schlimm das ist. Aber ist auch nochmal eine andere Sache. Ich frage mich tatsächlich aber nicht, also auch, ob das nicht auch ein Win ist, also ob es auch nicht was Gutes ist, weil ich sehe so eine Vermischung zwischen Protest und Popkultur. Mhm. Und das kann halt, damit kannst du halt auch echt andere Menschen erreichen. Also das ist so mein Take tatsächlich. Ich hab Menschen, die so normal nicht auf einer Demo gehen würden, würdest du durch sowas eher erreichen, dass die da hinkommen. Und da muss man gucken, dass man das irgendwie vermischt. Sowohl die KünstlerInnen, die dann singen, als auch dann die politischen Inhalte, die dann übermittelt werden. Und ich kann mich jetzt auch daran erinnern, zum Beispiel Widersetzen hat jetzt auch ein Video gemacht, ein Mobi-Video, wo auch KünstlerInnen dabei sind, ne? die sich auch stark machen für die Sache. Und ich sehe das voll, weil ich denke so, boah, gerade so, ich weiß nicht, gerade so bei uns in der jüngeren Generation, würde ich jetzt sagen, wenn ich darf, holst du einfach mehr Leute damit ab, weil ich habe das Gefühl, dass auch, boah, ich weiß noch, wir waren jetzt auch im Kontext von Polizeigewalt und sowas, waren wir mit ein paar Jungs aus Oldenburg in Berlin auf einer Demo. Und da haben die Leute gesprochen und dann dachten wir alle so, wieso sprechen die so? Wir verstehen nichts. Also so, da ist auch so eine sprachliche Barriere da, weswegen viele Leute einfach nicht zu solchen Demos gehen. Und durch Musik, durch Popkultur kann man da einfach viel, viel mehr Leute abholen. Man muss natürlich gucken, dass da eine Balance ist, so. Aber, ne?
Wir sind da auf demselben Blatt. Vielleicht habe ich auf mehr Demos gespielt, als ich Demonstrantin war, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, tatsächlich, ja. Also sagen, ich spreche von genau dem hohen Ross aus, was ich hier gerade anklage. Mhm. Also ich habe letzte Woche auf einer Demo gespielt, meine Güte. Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Ja. Also ich finde das gut und wichtig, dass Bands das machen. Mhm. Mich nervt nur, wenn sozusagen Bands das machen, um einfach gerade den Schick von politischem Protest abzugreifen. Und sonst haben sie aber einfach ihre Deals mit irgendwelchen windigen Brands oder irgendwelchen beschissenen Tech-Konzernen oder so. Weißt du, was ich meine? Ich will mehr Substanz. Bei den Leuten auf der Bühne, bei den Leuten, die aus der Parteipolitik sich das zunutze machen und auch bei jeder einzelnen Demonstrantin, die da mitgeht, weil ich will von euch, ich will nicht, dass ihr nur die Demos supportet, die euch betreffen, sondern ich will, dass ihr auch die Demos teilt, die nicht euer Business sind, ja. Ich will, dass ihr auch mal zu einer Demo geht, wo ihr nicht denkt, ach, das passt jetzt ganz gut hier in den Wochenplan, sondern ich will, oder weißt du, was ich meine? Also ich finde dieses Cherrypicking eher schwierig und es müssen jetzt nicht alle ihr komplettes Leben auf Aktivismus ausrichten, aber irgendwie zu sagen, da gehen wir mal hin. Ach Mensch, da trinken wir noch ein Pikolöchen vorher, weißt du, und dann machen wir das irgendwie nett und danach gehen wir noch irgendwo in eine Disco. So. Und das ist eigentlich auch okay, aber ich brauche irgendwie mehr Zuverlässigkeit, weißt du, ich brauche mehr Substanz und mehr Zuverlässigkeit. Ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft so sehr, für die das total normal ist, ihr Ding zu finden, ihre aktivistische Artikulation, eine Sache oder 50 und einfach, dass sie dranbleiben und das nicht mal so anprobieren wie eine Jacke, so, sondern dass sie wirklich da reinwachsen. Ich will, dass es deren Haut wird und nicht irgendein Accessoire. So. Das ist, was ich mir wünsche. Und dann sehe ich halt aber an ganz vielen anderen Demos, die so super wichtig sind, da kommt dann irgendwie kein Mensch, weil da nicht irgendwie das in der Abendschau stattgefunden hat oder so, der Bericht darüber, weißt du. Oder wo man auch sagt, okay, es ist halt irgendwie nicht eine, genau. Also ich glaube, diese Eventisierung und so, wenn es so nett ist, so machen wir mal, oder ist doch ganz nett. So, das wurmt mich dann.
Es ist nicht revolutionär.
Ja, genau. Und das ist nämlich die Frage. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich glaube, zu unserem aktuellen Post heute, zum Podcast-Post, in deinem Zitat steht nämlich, glaube ich, was steht da nämlich? Dass du sagst nämlich auch was zur Frage von, was ist revolutionär? Je mehr Widerstand es gegen deinen Protest gibt, desto mehr revolutionäres Potenzial hat er. Ah ja, genau. Okay, und jetzt ist nämlich die Frage, was ist revolutionär? Wann ist Protest revolutionär? Was ist das revolutionäre Potenzial?
Wow, also das macht jetzt nochmal.
Ey, komm, ein paar Minuten haben wir noch. Hast du eine Idee dazu? Wie würdest du es fassen?
Also ich verstehe das, was ich, sag ich mal, darunter verstehe, dass wir, ich habe ein Problem damit, immer nur so zu reden, Sachen irgendwie zu reden und nur an der Oberfläche Sachen, sag ich mal, anzuschieben oder zu verändern. Ich glaube, wir müssen krasse strukturelle Hebel umdrehen. Wir brauchen einen Turning Point. Also es muss in die andere Richtung gehen und nicht nur so bisschen nach links, bisschen nach rechts. Ne? Also wir brauchen klare strukturelle Veränderungen und Richtungswechsel generell in unseren politischen Dings. Und das, was mich ja generell immer stört, ist zu hören, was nicht geht. Also das stört mich sowieso immer. Also wir denken, wir sind immer in diesen Denkmustern, nee, das geht nicht. Das passt nicht ins System rein. Wir müssen aber out of the box des Systems. Das System muss sich verändern. Und dann ist es für mich revolutionär, würde ich sagen. Okay. Wie ist es bei dir?
Ja, die Propaganda der Tat. Ja, wurde natürlich auch umgedeutet sozusagen als quasi anarchistisches historisches Prinzip zu sagen, dass sich quasi die Inhalte aus dem ableiten, was spürbar wird. So. Ich habe gedacht, wenn revolutionär ist es dann, wenn es nicht mehr vereinnahmbar ist durch etablierte Strukturen.
Wow.
Also weißt du, was ich meine? Also du kannst ja nicht daraus eine App machen, die du im Abo für 7,99 Euro im Monat dir ziehen kannst. Mhm. Du kannst, es gibt keine Produktförmigkeit, die daraus machbar ist. Und der Staat kann auch nicht sagen, ach, ist ja nett, hier, guck mal, das ist aber schön, wie ihr das macht. Erinnerst du dich noch, als Boris Pistorius meinte, ah, das sollen die mal demonstrieren? Ja klar, wir sind ja eine Demokratie, sollen sie mal demonstrieren gegen unsere Wehrpflicht? Und irgendwann wird der, aber dann kommen sie auf einmal an und jagen die jungen Menschen mit dem Verfassungsschutz, weißt du? Und quatschen die voll. Da gibt es nämlich gerade eine ganz interessante Entwicklung. Ich habe große Hoffnung und unterstütze das sehr, 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 dass junge Menschen auf die Straße gehen. Ich finde auch die Videos, die Reels, die ich sehe zur Bewerbung, es war jetzt, glaube ich, die dritte große Schulstreik gegen Wehrpflichtgeschichte. Und es ist auch ein Streik, weißt du, das auch nochmal anders. Ich finde das gut, wenn sich das einfach so richtig, richtig hinsetzt und sagt, nee, Alter, ist nicht eine Demo, wir labern hier nicht, wir streiken, wir reden nicht, wir machen nicht mit euch, ist nicht, so, fällt aus. Sozusagen, wenn es sich nicht mehr aufkaufen lässt, ja, und das braucht natürlich viel Integrität und auch eine Menge Mut und natürlich auch bestimmte Voraussetzungen, und da sind wir wieder bei der Frage von Inklusivität und so weiter. Es kann nicht jeder losrennen und sich irgendwie mit Nazis boxen, es kann nicht jeder losrennen und irgendwie sich mit Cops keilen, das geht alles nicht, das muss man alles mitdenken, ja. Aber sozusagen, es muss ja auch gar keine gewaltförmige, und es ist jetzt gar nicht ein grundlegendes Argument gegen Gewalt, ich bin keine Pazifistin im Sinne von, man muss auch die andere Wange hinhalten. Ich bin Pazifistin im Sinne von, ich habe keinen Bock, dass irgendjemand für einen Staat sterben soll oder im Namen eines Staates jemand anderes töten, regt mich fürchterlich auf und nicht mal der Funken einer Logik da drin. Aber tatsächlich habe ich recherchiert, dass eine interessante Protestforscherin, Erika Chenoweth heißt sie, die hat rausgefunden, die hat mit ihrem Team geforscht und die haben festgestellt, die haben sich irgendwie mehr als 300 Protestformen der letzten 100 Jahre reingezogen und die haben festgestellt, dass diejenigen besonders erfolgreich waren, die gewaltfrei waren, weil sie in ihrer gewaltfreien Form die Gewalt, auf die sie sich beziehen, besonders sichtbar gemacht haben. Und das schließt total an das, was du gesagt hast, nämlich je stärker die Repression sozusagen ist, die dann da gegen sich bildet, zum Beispiel durch den Staat, desto effektiver ist es, desto deutlicher, desto präziser und pointierter ist dieser Protest. So, selbst wenn der komplett gewaltfrei funktioniert oder gerade dann. Fand ich sehr interessant. Und die sagt nämlich zum Beispiel auch, die Frage der Wirksamkeit. Jetzt wirkt alle doch in die letzten 3 Minuten quetschen, verdammt.
Wir reden weiter, die schneiden das zusammen.
Und mit die ist die liebe Redaktion gemeint. Die hat nämlich rausgefunden, also sozusagen dieser Kipppunkt, der erreicht ist, um wirklich eine Veränderung zu bringen, ja. Und die Frage ist irgendwie nach einer Demo oder nach nochmal 50 Jahren obendrauf. Aber 3,5% der Bevölkerung braucht es in der Unterstützung, um einen Protest, eine Protestbewegung wirksam werden zu lassen im Sinne einer Nachhaltigkeit. Also das würde bedeuten.
Es muss gewaltfrei sein, damit
es
man.
Es ist wahrscheinlicher, okay, also genau. Okay. Es ist wahrscheinlicher. Ja.
Ich frage mich gerade nur, ob das vielleicht so ist, weil es bequemer ist. Also ich denke, wenn ich so. Das ist ja echt ein großes Thema, so Gewalt auf Protesten ist ja immer so ein Thema. Das ist ja immer was vielleicht auch einem unterstellt wird, ne, ihr wollt Gewalt und so. Das kommt auch bei uns, zum Beispiel im Kontext von Widersetzen kam das, im Kontext von Lorenz kam das auch, ne. Und wenn ich so, und das ist vielleicht jetzt am Ende echt ein harter Cut, aber wenn ich so an die internationale Perspektive sehe oder auch die historische Perspektive von Protesten und auch Proteste in Amerika oder USA, die schwarze Bürgerrechtsbewegung oder auch Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent gegen Kolonialverbrecher, dann hat sehr, sehr vieles nicht ohne Gewalt funktioniert. Ne? Also deswegen ist die Frage, okay, kann Revolution ohne Gewalt? I don't know. Das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich irgendwie stellen muss.
Mhm. Ja, und natürlich ist auch die Frage, welchen Gewaltbegriff legt man dem zugrunde, ne?
Safe.
Ja. Also ich glaube, sie hat da wirklich so einen Effizienzgedanken einfach so. Effektivität ist es nicht, Effizienz an der Stelle. Ah, wurscht. Also das, was klappt, ja. Und das war sozusagen die Auswertung dessen, dass bestimmte, also ich glaube, dann geht es halt darum, dass es sich ein Protest ist, der sich an einen an den Staat oder so richtet. Der will sich natürlich nicht erpressbar machen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, Menschen irgendwie entführt, gekidnappt, getötet, sonst was, werden sie dann sagen, wir werden denen doch jetzt nicht nachgeben. Wissen wir, dass das so nicht funktioniert. Und dann, ja. Aber ich glaube, das ist, also wie gesagt, ich bin keine, ich finde Gewalt an ganz, und auch ganz klassische körperliche Gewalt an ganz vielen Stellen sehr nachvollziehbar. So, ich finde nicht, dass man sich, ich finde, jede Person sollte sich gut selbst verteidigen können.
Rufen wir hiermit zur Gewalt auf?
Nee. Zur Verteidigung und zur Selbstverteidigungsfähigkeit. Nicht zur Wehrhaftigkeit im Sinne der Bundeswehrhaftigkeit, sondern zur Selbstverteidigung im Sinne von Leib und Leben und die Person neben mir möchte ich verteidigen können. Ich möchte in der Lage sein, jemandem, der angegriffen wird, beizustehen und der Person einfach tierisch aufs Maul hauen zu können, die da loslegt. Aber das ist auch
noch Suki. Steile Tee. Nein.
Doch, möchte ich in der Lage sein. Ich möchte das können. Ich möchte nicht daneben stehen und sagen, ich weiß nicht, welche Hebel ich ziehen, drücken, Knöpfe betätigen muss. Mhm. Ich möchte das können. Ich wünsche das Personen, dass sie sich das zutrauen können, sich zu wehren gegen Gewalt.
Suki, ich hätte mega gerne noch mit dir über Proteste, wie sich Proteste entwickelt haben in der Zeit, wie Proteste jetzt auch der Gen Z in anderen Staaten sind auf dieser Welt. Wir haben aber, glaube ich, mit der Zeit wird das ein bisschen enger. Und deswegen würde ich vielleicht, wenn es okay ist, einen Cut hier an dieser Stelle machen und dich fragen, was du heute so mitgenommen hast. Ich fand das Gespräch also mega interessant, unterschiedliche Perspektiven. Aber was nimmst du heute so mit?
Also nochmal die Erinnerung daran, dass wir das alles schaffen können. Wir können schaffen. Wir können auch sehr kurzfristig, wenn wir uns gut organisieren. Ich glaube also sozusagen das, was du skizziert hast da zu Beginn davon, in welcher Kürze der Zeit ihr nach der Tötung von Lorenz euch ins Handeln begeben habt, und in Infrastrukturen zusammengeführt habt, um quasi sowohl die Trauerarbeit zu integrieren, als auch die politischen Forderungen, als auch sozusagen, also Mut, Wut und Trauer zusammengebracht, und das in einer Form, in der sich Leute beteiligen können, dass es jetzt irgendwie auch nicht eine exklusive kleine Runde ist, sondern dass ihr wirklich geöffnet habt bei all diesem Verschluss, das beeindruckt mich sehr und erinnert mich daran, dass es halt möglich ist und auch, dass ihr jetzt über ein Jahr und darüber hinaus, also sozusagen diese Kontinuität schafft, beeindruckt mich auch sehr. Das finde ich schön zu hören im Sinne von Menschen identifizieren sich und politisieren sich auch darüber. So, das ist, ich finde diesen Satz irgendwie, dann hat es doch noch einen Sinn gegeben oder so da drin, super schwierig. Aber ich bin dankbar dafür, dass Menschen, die sich selbst in derselben Gefahr begeben, die quasi der Anlass war für den Protest, dass ihr euch so zusammentut. Und natürlich ehrt es dich sehr, dass du gleich zu Beginn auf alle verwiesen hast, die noch dabei waren und dabei sind. Ja.
Du hast mich darauf hingewiesen.
Ich habe gesagt, du bist mittendrin, hast gesagt, nein, nicht nur ich, alle möglichen
Augen. Okay, ja, stimmt.
Genau. Und ja, und auch nochmal die Erinnerung daran, dass jetzt irgendwie vielleicht meine Absolutheitsansprüche irgendwie alle müssen nur aus den höchsten, hehrsten Gründen auf eine Demo gehen oder sich irgendwie engagieren. Es ist auch okay, wenn man so ein bisschen drin rumblubbert und nicht alle alles müssen, es müssen nicht alle alles wissen und nicht alle in derselben Konsequenz am Start sein, sondern da geht es auch ein bisschen um die Fläche. Ja, also sozusagen, da bin ich tatsächlich. Ich glaube, das ist meine Form von Konservativismus, solche komischen Ideen zu haben manchmal. Oh, weia.
Ja, wir brauchen ja eine kritische Masse, ne? Also wir brauchen eine kritische Masse. Wenn wir diese nicht erreichen, wird es schwierig. Ne? Und ich glaube, das, was du auch gesagt hast, dass Proteste erst revolutionär sind, wenn so, sag ich mal, der Staat sich das nicht zu eigen machen kann. Das finde ich mega gut. Also,
oder der Kapitalismus.
Oder
die hängen ja auch oder der Kapitalismus.
Natürlich, könnte man meinen.
Ja. Ach krass.
Könnte man meinen.
So, ich habe noch mir unterdessen, falls ihr mich habt kritzeln hören, egal, Dinge geschrieben mit Stift auf Papier.
Ja.
Und zwar wollte ich nämlich, fiel mir nämlich auch noch ein, weil ein Jahr vor Lorenz' Tötung ist von Jasmina Kuhnke das Buch White Lives Matter erschienen. Mhm. Und da gibt es ja auch genau diese Erzählung. Und das erinnere ich, als du fragst, weil ich davon das erste Mal hörte, oder wie ich davon mitbekommen habe von dieser Ermordung. Und da hatte ich, also das war für mich irgendwie eine ganz klare Linie, ich meine, offensichtlich so, ne? Mhm. Aber das, und wie schrecklich ist das auch für jemanden, die das sozusagen nochmal so niederschreibt, in einer literarischen Form verarbeitet, wenn genau dann das nochmal passiert und dann nochmal passiert und nochmal passiert. Und sie hat ja auch die entsprechenden Widmungen in ihrem Buch und so weiter. Also auf jeden Fall Shoutout an Jasmina an der Stelle. Und dieses wichtige Buch. Und dann dachte ich noch, gibt es ja noch, ich habe dir den Link auch den anderen Tag geschickt. Wir haben nämlich einen Song gefunden, wo es auch ein, wo Lorenz erwähnt wird.
Ja.
Genau.
Es gibt tatsächlich mehrere Songs, wo Lorenz erwähnt wird.
Gut, dann lass uns doch mindestens zwei jetzt nennen vielleicht. Also ich würde den kurz mit reinreichen. Du weißt den Titel nicht, okay. Ey, verlinkt uns mal unter dem Video die Artists, die Songs gemacht haben, in denen Lorenz Erwähnung findet. Das wäre doch mal gut. Ich würde nämlich gerne hier Willy Brandt als Ersten ins Rennen schicken mit dem Song Das nicht kompliziert. Da gibt es nämlich eine Line, die sich auf Lorenz bezieht. Und ansonsten wollen wir natürlich das gesamte Veto-Magazin auch als Referenz hier mit aufrufen und sagen, ey, wenn ihr euch mit Protest und Protestformen auseinandersetzen wollt oder auch euch und euren eigenen Protest einmal porträtieren lassen möchtet, bitte sehr, das Veto-Magazin macht nichts anderes einen lieben langen Tag, außer sich um Aktivismus und unterschiedlichste Protestformen zu kümmern und die Menschen, die diese betreiben und tun und sich daran ausprobieren und diese Gesellschaft darüber mitgestalten. Deswegen, ey Leute, abonniert wie als ihr habt's kein Morgen. Alle, den Podcast, den Channel, macht ein Abo, Steady, alle. Veto macht's, ist wirklich, also möchtet ihr bitte nicht unterschätzt wissen.
Leute, wir sind überall, wo es Podcasts gibt, deswegen geht da rein. Ich glaube, es kommen noch so viele unterschiedliche Themen. Ich fand das heute schon so, boah, man könnte schon über 3, 4, 5 andere Themen sprechen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich schreibe mir das auf. Und wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Als nächstes aber Gianni und Luna erstmal dran.
Das stimmt.
Wir rotieren ja immer durch. Suda, das wird ein Weilchen dauern, bis wir uns wieder sprechen. Oh. Aber ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch. Es war ganz, mir geht's jetzt besser als vorher auf jeden Fall.
Danke dir für dieses Gespräch und danke euch fürs Zuhören.
Jawohl.
Tschüss.
Bis dann.
Lauter
genialen Leuten.
Lauter.
Ein bisschen lauter.
Ich kann sie nicht hören, können sie lauter sprechen.
Naja, natürlich, absolut.
Wow, ich habe hier lauter richtig coole Leute.
Also, lauter Leute sind alle schlauer als ich.
Ist eine Debatte, wo lauter Leute sitzen.
Also, das kam schon vor, dass mal Leute ein bisschen lauter wurden.
Ich sag's mal ganz provokativ.
Je mehr Leute und desto lauter, desto besser.
Hör schlecht, ihr müsst das noch lauter sagen. Und dann machen wir das nochmal.
Bitte noch lauter, der Applaus, damit der kommt.
Vielleicht müssen wir gerade deswegen noch lauter sein und auf die Straße gehen.
Wird dazu führen, dass es noch lauter wird.
Geht's noch lauter?
Ich kann auch noch lauter werden.
Lauter alte Leute.
Noch größer, noch lauter, noch actiongeladener.